ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
I'm all shook up. Yeah.
Ich glaube, ich muss nicht viel sagen und erklären. Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt ist auf den Spuren von Elvis Presley. Der nämlich wäre jetzt 90 Jahre alt geworden. Man mag es sich gar nicht vorstellen. Elvis soll doch eigentlich ewig jung bleiben. Am 8. Januar 1935 wurde Elvis in Mississippi geboren und wir haben uns in Memphis umgesehen, waren in den Sun Studios. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich eigentlich Tom Noga, der war für uns auf dem Musiktrip. Hallo Tom.
Hallo Udo.
Tom, du bist Elvis-Fan, oder?
Nicht wirklich. Ich bin zu jung, um ihn als Rock'n'Roller erlebt zu haben. Der Elvis, an den ich mich bewusst erinnere, das war der späte. Weißer Hosenanzug, auftopierte schwarzes Haar, diese bombastischen Arrangements. Also das Gegenteil dessen, was in den 70ern irgendwie cool war. Elvis hat mich insofern eher als kulturelles Phänomen interessiert. Wobei ich durch die Beschäftigung mit ihm auch sein Spätwerk echt zu schätzen gelernt habe.
Okay, Tom, du bist zu jung, das ist gut, aber er ist ja irgendwie auch ein Evergreen. Das heißt, auch wenn man zu jung und noch viel jünger ist, kennt man ja die alten Geschichten. Aber du, das hast mir vorher schon verraten, verbindest viel mit Elvis, seit du ihn zum ersten Mal 1973 im Fernsehen bewundert hast. Eine prägende Erinnerung?
Ja, das war das Konzert Aloha from Hawaii und das wurde in der ganzen Welt übertragen. Elvis ist ja nicht auf Tour gegangen, das weiß man ja, sein Manager, der ja eigentlich ein illegal ins Land gereister Holländer war, der hatte keinen Pass und deshalb konnte Elvis eben auch nicht reisen. Für dieses Konzert damals ist mein Vater mitten in der Nacht aufgestanden, also ein bisschen älter bin ich schon. Ich bin mit ihm aufgestanden als damals 13-Jähriger, wie übrigens auch für die Mondlandung und die Boxkämpfe von Muhammad Ali. Mich hat das anders geprägt, nicht so sehr Elvis, es hat meine Faszination für die amerikanische Kultur im Allgemeinen ausgelöst und für überlebensgroße Charaktere im Besonderen.
Tja, und die Apollo-Reise zum Mond habe ich eben auch gerade gedacht.
Da war ich neu.
Ja, siehst du, ich auch, Tom.
Oh, auch
jetzt
so ein alter
Sack. Jetzt haben wir es rausgelassen hier. So, also, das, was du erinnerst, ist vielleicht typisch für viele. Ist denn jetzt auch deine Erinnerungsreise so eine Art Vorbild für so Halb-Elvis-Fans?
Für ganz Elvis-Fans, würde ich sagen. Elvis hat ja nur in zwei Städten gelebt und vor allem in Memphis wird die Erinnerung an ihn sehr gepflegt.
Wer war denn noch so unterwegs in Memphis? Eingefleischte Fans, haben wir eben schon von gesprochen, oder so Reisende, die so mal eben einen Tag vorbeikommen?
Es waren erstaunlich wenige Leute, muss ich sagen. Aber es war halt auch Ende November, Nebensaison. Ab und an eine Busladung älterer Semester, kaum Einzelreisende. Die meisten auf einer generellen Tour durch den Süden. Memphis ist ja Teil dessen, was als Americana Triangle vermarktet wird. Also die Gegend auf einer Linie von Nashville nach New Orleans und eben drumherum. Dort liegen die Wurzeln der gesamten populären Musik Amerikas.
Also Musikfans an sich sind da gefragt. Ne? Wir lernen ja gleich mit dir einen Elvis-Experten kennen. Wie bist du auf den gestoßen? Kriegt man den mal eben so ans Mikro?
Er ist einfach the man. Eine absolute Koryphäe, angeschrieben und ist ein guter Typ.
Ist ein guter Typ, aber wenn ich jetzt ohne Mikrofon nicht als Journalist unterwegs wäre, würde ich mit dem auch reden können?
Du könntest ihn buchen.
Also heißt bezahlen?
Als Tourguide, ja.
Okay, dann jetzt mit Tom Noga und dem irgendwie Tourguide Ted Pearson unterwegs in einem Cadillac, also standesgemäß.
Der Motor röchelt und der Wagen vibriert, als würde er von einer Horde Halbstarker durchgeschüttelt. Ted Pearson tupft behutsam aufs Gaspedal. Widerwillig, so scheint es, setzt sich der Wagen in Bewegung. Er ruckelt und wackelt und hüpft eher, als dass er fährt. Es klingt, als liefe er auf zwei Pötten.
The muffler's a little too loud.
Ja, das ist der Auspuffdämpfer, der ist zu laut.
Ansonsten ist das Auto eine Schau. Vorne statt Einzelsitzen eine mit Samt bezogene Sitzbank. Auf dem Boden hochfloriger Teppich. Das Armaturenbrett aus Echtholz. Und ein Geruch, wie ihn nur Oldtimer verströmen. Irgendwas zwischen undichter Benzinleitung und dem Muff alter Möbel.
Well, it's a 1955 Cadillac.
Naja, das ist ein Cadillac aus dem Jahr 1955. Er ist 69 Jahre alt. Wir können von Glück sagen, dass er überhaupt noch fährt.
Well, that's all right,
Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right.
Vor allem ich, denn ich bin auf den Spuren von Elvis Presley unterwegs. Mit Ted Pearson, einem ausgewiesenen Elvis-Experten. Mein Trip soll stilecht sein, in einem Auto so ikonisch, wie Elvis es war und bis heute ist, in einem Cadillac Fleetwood aus dem Jahr 1955. Von den Einnahmen aus seinem ersten Hit, That's Alright Mama, hat Elvis in jenem Jahr einen solchen Wagen gekauft, ihn rosa spritzen lassen und ihn, Rebell, der er war, seiner Mutter geschenkt.
Oh, many times.
Ja, ich habe oft überlegt, meinen auch umspritzen zu lassen. Aber so weit möchte ich die Ähnlichkeit dann doch nicht treiben.
Wir cruisen durch Memphis. Die Stadt liegt am Mississippi River, dort, wo die Bundesstaaten Tennessee und Mississippi aneinander grenzen. Und damit zwei Welten. Tennessee war immer von europäischen Einwanderern geprägt. 6 von 7 Einwohnern sind weiß. In Mississippi war es lange umgekehrt. Bis heute leben in keinem Bundesstaat prozentual mehr Afroamerikaner. Auch kulturell standen die beiden Staaten für zwei Welten. In Elvis Presleys Kindheit und Jugend mehr noch als heute. Tennessee war Country-Musik. Mississippi war Blues, die Musik der schwarzen Arbeiter auf den Baumwollplantagen des Südens.
Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take you over my blue suede shoe.
Elvis was born in Tupelo, Mississippi. And
Elvis wurde in Tupelo, Mississippi geboren. Seine Familie war arm. Sie hat ihr Haus verloren, weil Vernon, Elvis' Vater, mit den Raten in Rückstand geraten war. Vernon hat sogar 8 Monate wegen Scheckbetrug im Gefängnis gesessen. Als Elvis 13 war, ist die Familie auf der Suche nach Arbeit nach Memphis gezogen und sie hat in einer Sozialwohnung gelebt, von Sozialhilfe.
In 1949 They lived in public housing. So I meant, you know, your rent was subsidized.
Ted Pearson hält vor den Lauderdale Courts, einer Wohnanlage. Er deutet auf 2 Fenster im Erdgeschoss. Dort haben die Presleys gelebt.
Those two windows in the corner were where Elvis lived.
Die Anlage ist U-förmig. 3 Stockwerke, verklinkerte Fassade. Sie sieht proper aus.
This was low income.
Damals war das keine gute Gegend. Die Häuser meist aus Holz, ohne Strom, ohne fließendes Wasser und die Toiletten waren im Garten.
Vor den Lauderdale Courts steht eine Gedenktafel. Eine von ein paar Dutzend in Memphis. Man findet sie vor Restaurants, in denen Elvis gegessen hat. Vor der Schule, die er besucht hat. Vor einem Kino, das er oft nachts für Privatvorführungen angemietet hat. Auf der Beale Street, die zu Zeiten der Rassentrennung im schwarzen Teil von Memphis lag. In den Clubs dort hat der junge Elvis Blues-Sänger wie Big Boy Crudup gesehen, heimlich durch Seitenfenster. Als Weißer hat er sich nicht reingetraut. Eine Tafel steht auch vor Hernando's Hideaway, einer Country-Kneipe. Dort soll Elvis einmal für Trinkgeld aufgetreten sein. Nur kurz, denn bei Lordy Miss Claudy, einem Rhythm-and-Blues-Song, soll ihn das ausschließlich weiße Publikum von der Bühne gejagt haben. Auch vor einem unscheinbaren Eckhaus am Ende von Downtown, der Innenstadt von Memphis, steht eine Gedenktafel.
Tom, we just walked into the magic room. Here we are.
Tom, wir sind jetzt im magischen Studio von Sun Records. Hier hat Elvis That's Alright Mama aufgenommen, Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire und Carl Perkins Blue Suede Shoes. Das ist die Geburtsstätte des Rock'n'Roll.
The hallowed hall of rock and roll, man.
Das magische Studio ist unspektakulär. Es misst keine 20 Quadratmeter und ist leer, bis auf ein paar Fotos der Stars an den Wänden, ein altes Piano und ein paar alte Standmikrofone.
Wie du siehst, ist hier alles original. Die Vertäfelung der Decken und der Wände, das Linoleum auf dem Boden. Das X da vorne, da hat Elvis vor dem Mikrofon gestanden, als er All Right Mama aufgenommen hat.
Well, that's all right, Mama. That's all right
for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right.
Der Song ist nicht neu, als Elvis ihn im Juli 1954 hier aufnimmt. Ein Blues-Klassiker, den schon viele schwarze Musiker gespielt haben. Aber Elvis interpretiert ihn neu. Schneller, jünger, ein bisschen lasziv. Als Rock'n'Roll eben.
That's all right. That's all right. That's all right, Mama.
In der Geschichte ragen immer Leute heraus, die etwas verändern, die kulturelle Grenzen überschreiten. Elvis hat dem weißen Amerika schwarzen Rhythm and Blues nahegebracht. Und das in einer Zeit, als der Kampf der Bürgerrechtsbewegungen gegen die Rassentrennung gerade anfing. Das ist sein eigentliches Vermächtnis, nicht unbedingt seine tollen Songs oder seine große Karriere.
Musik wird bei Sun Records schon lange nicht mehr aufgenommen. Aber das Geschäft läuft, mit geführten Besichtigungen. Die Tour dauert 40 Minuten und kostet $20. Plus Exit through the Gift Shop. Sun Records zählt 200.000 Besucher im Jahr. Vorwiegend ältere Semester. Die Guides sind junge Musiker aus Memphis. Einer von ihnen ist Josh, ein Hip-Hopper.
Wenn du aus Memphis bist, wie ich, kennst du Elvis von Geburt an. Du wächst mit den Geschichten von Leuten auf, die ihn noch kannten. Hier zu arbeiten hat mir eine andere Sicht auf Elvis gegeben. Ich habe noch so viel mehr über ihn erfahren. Jetzt bin ich Teil seiner Geschichte. Als Tourguide erzähle ich seine Geschichte. Ich halte seine Geschichte am Leben.
Unter den Besuchern heute sind auch ein paar jüngere Leute. Ein Paar in den 20ern und eine Familie mit drei Kindern im Teenageralter. Seit gut einem Jahr sieht Josh das häufiger. Hat wohl mit dem Film Elvis von Baz Luhrmann aus dem Jahr 2022 zu tun. Der Film erzählt das Leben des Sängers aus der Perspektive seines Managers Cornel Parker.
Der Film hat Elvis für meine Generation wieder cool gemacht. Er hat uns Elvis wieder bewusst gemacht.
Sun Records in Memphis, Tom, bekommt man da wirklich noch einen Eindruck, wie es früher war? Ist schon ein bisschen her, ne?
Ja, aber man kann sich, wenn man drin ist, vorstellen, wie hemdsärmlich es gewesen sein muss. Allein dieses winzige Gebäude, das sich in den spitzen Winkel einer Straßenkreuzung zwängt. Ein winziger Raum fürs Mischpult. Auch das eigentliche Studio ist nicht groß, wenn man bedenkt, dass damals live aufgenommen wurde. Also Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang zusammen, manchmal auch noch Piano dazu. Und nicht nur Elvis ist ja dort zum Star geworden, sondern auch Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins.
Und es ist natürlich, hast du eben ja schon so angedeutet, eine Art Technikmuseum, richtig?
Ja, also man sieht halt alte Instrumente und im Rahmen einer Tour kann man sich da auch erzählen lassen, wie das damals war.
Das heißt, wenn man in Memphis unterwegs ist, ist ein Besuch in den Sun Records Studios ein Muss, richtig?
Würde ich sagen, ja. Man kann ja darüber streiten, ob Rock'n'Roll in Memphis entstanden ist. Aber zumindest ist er hier aus etwas, das irgendwie in der Luft lag, in eine massenkompatible Form gebracht worden. Also ein historischer Ort.
Wir wollen jetzt nicht streiten darüber, aber trotzdem nochmal drauf schauen. Memphis war ja früher so eine Art Schmelztiegel von Country und Blues. Ist das immer noch was daraus geworden?
Es ist deshalb schon anders, weil die Kids heute andere Musik hören. Also statt Blues zum Beispiel Hip-Hop. Und heute kann jeder zu Hause aufnehmen und dann streamen. Damals brauchte man ein Studio, man brauchte eine Plattenfirma, man brauchte Promoter, damit die jeweilige Musik irgendwie ins Radio kam. Memphis war und ist die einzige Großstadt im Umkreis von mehreren hundert Kilometern. Hier gab's das alles. Abgesehen übrigens von Nashville, eine weitere Großstadt, 2 Autostunden entfernt. Aber Nashville war damals Country pur. Und Country, das muss man sich zumindest damals vorstellen als Volksmusik. Musikantenstadel, Florian Silbereisen und immer mal wieder eine Urknudel. Alle, die anders waren, die Bluesmusiker aus dem Delta des Mississippi oder Kids wie Elvis und Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, die mussten halt nach Memphis.
Der US-Florian Silbereisen, auch mal interessant, eine schöne Idee. Tom, wir kommen jetzt ja zu einer Art Herzstück einer Elvis-Erinnerungsreise, kann man das so sagen?
Absolut. Wir gucken uns jetzt an, wo und wie Elvis von 1957 bis zu seinem Tod 20 Jahre später gelebt hat.
Dann jetzt auf dem Elvis Presley Boulevard mit Tom Logan nach Graceland.
Die Straße, die nach dem größten Sohn der Stadt Memphis benannt ist, der Elvis Presley Boulevard, ist alles andere als prachtvoll. Sie windet sich dahin, voller Schlaglöcher, der Asphalt rissig, vorbei an verlassenen Läden und heruntergekommenen Wohnanlagen. Memphis ist eine florierende Stadt. Baumwolle und Soja von den Plantagen in Mississippi werden hier umgeschlagen. Der Logistikkonzern Federal Express hat hier seine Zentrale. Aber der Wohlstand ist ungleich verteilt, entlang der Grenze von Weiß und Schwarz. Hinter einer Autobahnbrücke ändert sich das Bild. Der Elvis Presley Boulevard wird dreispurig. Zu beiden Seiten Einkaufszentren, Fastfoodläden, Motels. Das Übliche in den USA. Dann eine Mauer auf der linken Seite, 2 Meter hoch, ehemals weiß, nun aber mit Graffiti bedeckt. Ted Pearson hält an.
We made it to Graceland.
Das hier ist Graceland. Wir stehen hier unten an einem Hügel und blicken auf einen gepflegten Park und dahinter ein wunderschönes Herrenhaus. Hinter uns ein vielbefahrener Highway mit Kentucky Fried Chicken, Taco Bell und einem Autohändler schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Man fragt sich, warum ist Elvis in diese Gegend gezogen? Nun, 1957, als er das Anwesen gekauft hat, war hier Land, umgeben von Feldern und Wiesen. Man muss sich das mal vorstellen. Elvis ist 22 Jahre alt, hat noch vor kurzem in einer Sozialwohnung gelebt und jetzt kauft er eines der schönsten Anwesen in Memphis und Umgebung und legt das Geld bar auf den Tisch. Unfassbar, wie schnell er reich und berühmt geworden ist.
Was unheard of, unbelievable. His rise to fame was so rapid.
Direkt gegenüber auf der anderen Seite des Elvis Presley Boulevard eine Ansammlung weißer Flachbauten. Eine Art Shopping Center, in dem sich alles um Elvis dreht. Ein halbes Dutzend Andenkenläden, ein halbes Dutzend Restaurants. Sie heißen Gladys Diner, Vernon's Smokehouse oder Minnie Mae's Suites, nach Elvis Mutter, Vater und Großmutter. Ein halbes Dutzend Museen, seine Autos, seine Motorräder, seine Flugzeuge, seine Bühnenkleidung, seine Karriere. Jeweils mit Exit through the Gift Shop. Und das Ticketcenter für die Besichtigung von Graceland. Die Preise sind happig. Die simple Elvis Experience Tour kostet $82 pro Person. Die Ultimate VIP Tour 240. Rüber nach Graceland geht es mit einem Shuttle, einem Kleinbus. Sehr amerikanisch das Ganze.
Hi, welcome guys. If y'all would just make a little half circle around me.
Von außen wirkt Graceland nicht gerade imposant. Das Gebäude aus Quaderstein. Zweigeschossig. Zwei Flügel mit jeweils 2 Fenstern pro Etage. Dazwischen das Eingangsportal, weiß bis über den Dachfirst gezogen, auf Säulen ruhend und von 2 Löwenstatuen flankiert. Greek Revival nennt sich dieser Baustil. Er war längst aus der Mode, als Elvis Vorbesitzer das Haus in den 1930er Jahren haben bauen lassen.
Welcome to Graceland, guys.
Willkommen in Graceland, Leute. Bevor ihr reingeht, ein paar Infos. Essen, Trinken und Rauchen sind verboten. Fotos dürft ihr machen, aber keine Video- oder Audioaufnahmen.
Andächtig, wie bei einer Kirchenbesichtigung, schieben sich die Besucher durchs Haus, ausgerüstet mit Audiosets, die den Führer ersetzen. Vom modernistischen Wohnzimmer mit den weißen Ledermöbeln übers rundum verspiegelte Musikzimmer zum kitschigen Jungle Room. Klobige, mit Ornamenten verzierte Möbel aus Wurzelholz. Knöcheltiefer grüner Teppich an Boden, Wänden und Decken und ein künstlicher Wasserfall an der Stirnwand. Es folgen Ausstellungen, alte Anzüge, Zeitungsausschnitte, goldene Schallplatten und im Garten die Grabstätten der Familie Presley. Elvis, sein totgeborener Zwillingsbruder Jesse Garron, Mutter Gladys, Vater Vernon.
I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes.
Eine halbe Stunde später. Ich sitze mit Ted Pearson in Vernon's Smokehouse, dem Restaurant, das nach Elvis Vater benannt ist. Es gibt Schweinehack oder frittierten Katzenwels, dazu Kartoffelgemüse und Maisbrot. Klassische Südstaatenküche. Im Hintergrund läuft Elvis in Endlosschleife. Selten der frühe, der Rock'n'Roller aus den 1950er Jahren. Oft der mittlere Elvis aus den 60ern, der Star aus einer Reihe seichter Musikfilme. Noch öfter der späte aus den 70ern, der in weißen Overalls mit Brustlüftung ins bombastische, aufgeblasene Balladen schmachtete.
I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless and my fingers fold around it like a glove.
Elvis ist den Wünschen seines Managers zum Opfer gefallen. Aber er hat natürlich auch mitgemacht, viele Filme gedreht und sehr viel Geld damit verdient. Darunter hat seine Kreativität und die Qualität seiner Musik gelitten. Dann sein Comeback als ernsthafter Sänger 1968, im Jahr, in dem Friedensnobelpreisträger Martin Luther King ermordet wurde. Elvis nimmt unter anderem If I Can Dream auf. Der Song ist ein Echo auf Martin Luther Kings berühmte I Have a Dream-Rede. Elvis will wieder relevant werden, aber dann beugt er sich erneut seinem Manager und statt auf Tour zu gehen, auch im Ausland, tritt er wochenlang in Las Vegas auf, zweimal pro Abend. Das laugt ihn aus und tötet seine Kreativität.
And that wears him out. His creativity is not challenged.
600.000 Menschen besuchen Graceland im Jahr. Sagt man. Aber als ich schon einmal hier war, vor mehr als 20 Jahren, war es voller. Die Menschen haben Schlange gestanden für den Shuttle und sich im Gänseschritt durch Graceland bewegt.
They are very aware of the market.
Elvis Presley Enterprises, die Firma hinter Graceland, die weiß, dass ihr Markt schrumpft, weil es immer weniger Menschen gibt, die Elvis noch erlebt haben. Der CEO der Firma hat sich vor ein paar Monaten dazu geäußert. Langfristig will er Graceland zu einem Museum der 1950er Jahre umbauen. Es soll erlebbar machen, wie Amerika damals aussah. Musikalisch, politisch und kulturell.
America looked like musically, politically, culturally.
If I can dream of a better land, where all my brothers walk hand in hand, tell me why.
Tom, reden wir noch mal über deine Reise als Fan und als Reporter natürlich. Hattest du alles akribisch geplant oder hast du ganz bewusst einiges dem Zufall überlassen?
Ich habe im Vorfeld einige Termine gemacht. Muss man auch, weil man hat ja nur eine begrenzte Zeit vor Ort. Die Leute müssen da sein und irgendwie muss das auch ineinander greifen. Aber ich habe bewusst Raum fürs Unerwartete gelassen. Das mache ich immer so. Mit Ted Pearson zum Beispiel bin ich spontan durch die Gegend gezogen. Wir hatten da nicht den Plan, sondern wir haben gesagt, komm, fahren wir hierhin, dorthin. Es gibt ja eine Menge Orte in Memphis, die einen Bezug zu Elvis haben und die für Fans interessant sein mögen. Aber für mich war wichtiger, ein Gefühl für Elvis zu bekommen und ein Gefühl auch für Memphis heute. Die Stadt kannte ich, das war kein Neuland. Ich bin dutzend Male hier gewesen für Recherchen in der Stadt selbst, aber auch als Ausgangspunkt für Reisen in den tiefen Süden nach Mississippi oder Louisiana.
Ja, und für so ein Gefühl, und ich brauche noch ein bisschen Zeit, da hast du recht. Du bist ja gleich im familiären Umfeld unterwegs. Ist das denn für jeden möglich oder war das etwas ganz Besonderes für dich wiederum als Reporter?
Das war etwas sehr, sehr Besonderes und auch etwas, das ich an meinem Beruf so sehr liebe. Dass ich hinter die Kulissen schauen kann, mehr erlebe und lerne als der normale Reisende. Wenn es auch manchmal Dinge sind, die nicht gesagt werden, die irgendwie mitschwingen, die man so, ja, zwischen den Zeilen, zwischen den Worten hört.
Wir sind jetzt mit Tom Noger zu Gast bei Mackie Hargett.
I'm Mackie Hargett.
Ich heiße Mickey Hargett. Ich bin 20 Jahre lang in Graceland ein- und ausgegangen. Wann immer ich Zeit hatte, war ich dort. Alle paar Monate, solange ich wollte. Ich bin gesegnet, dass ich mit den Leuten dort zusammen sein konnte.
Mackie Hargetts Großmutter und Elvis Presleys Großvater waren Geschwister. Die beiden Männer waren also Cousins zweiten Grades.
Elvis hatte eine Menge Cousins, die zeitweise bei ihm gelebt haben. Ich habe nicht verstanden, wie er so ein Familienleben mit seiner Frau Priscilla oder seiner Tochter Lisa Marie haben konnte. Aber er brauchte Leute um sich herum. Er konnte ja nirgends hingehen, ohne erkannt zu werden. Wenn er einen Film sehen wollte, hat er den Festplatz in Memphis angemietet. Wir haben von Mitternacht bis Sonnenaufgang mit ihm Filme geguckt. Er war bescheiden, ein netter Mensch.
He was a nice person.
You know, you told me
Elvis' Cousins waren überall, erzählt Mackie Hargett weiter. Einige dienten als Chauffeure, andere als Bodyguards. Wieder andere haben das Anwesen bewacht. Zusammen mit Elvis' Schulfreunden bildeten sie eine ständige Entourage von bis zu 40 Personen, von den Medien Memphis Mafia genannt. Mit diesem Tross waren Tourneen kaum möglich. Wegen diesem Tross musste Elvis jeden Film und jedes Angebot aus Las Vegas annehmen. Denn sein Motto lautete »Taking care of business«. Ich kümmere mich ums Geschäftliche. Sprich, ich zahle alles.
Er war eine Ikone. Wenn er in einen Raum kam, allein sein Haar. Ich habe nie schöneres Haar gesehen. Er war magnetisch.
Mackie Hargett sitzt in einem Museum. Es heißt Elvis Presley's Birthplace und steht in Tupelo, Mississippi. Zwar wurde Elvis weder exakt hier geboren, noch hat er exakt hier gelebt, sondern ein paar Straßenblöcke entfernt. Aber hier, auf einem kleinen Hügel am Stadtrand, steht heute das Haus, in dem er das Licht der Welt erblickt und die ersten Monate seines Lebens verbracht hat. Eine Schulklasse schiebt sich gerade hindurch.
Das ist das Haus, in dem Elvis geboren wurde. In dieser Ecke, aber nicht in diesem Bett.
Not this bed.
Roy Turner, er leitet das Museum. Auch er ist ein Cousin von Elvis Presley. Fünften Grades zwar, nur angeheiratet und vor allem ohne Elvis hier kennengelernt zu haben. Aber immerhin.
Elvis' Vater Vernon war ein oder zwei Jahre nach dem Tod seines Sohnes hier. Er hat uns gesagt, wie die Möbel standen. Weil kein Platz für die Krippe war, haben sie Elvis in der obersten Schublade dieser Kommode gebettet.
Das Haus ist winzig, eher eine Hütte. Es besteht aus einem Schlafzimmer und der Küche, zusammen kaum mehr als 20 Quadratmeter. Die wenigen Möbel, Bett, Kommode, Küchenregal, Tisch und Stühle sind unlackiert. Sie sind keine Originale, aber originalgetreu.
Elvis ist poor.
Die Armut der Presleys war nicht wie in Ghettos. Elvis hatte immer was anzuziehen, auch wenn die Kleidung nicht passte, weil sie abgelegt war. Er hatte genug zu essen und er hatte ein Dach über dem Kopf, auch wenn es in seinen knapp 14 Jahren in Tupelo 14 Dächer waren. Und es herrschte Gemeinschaft mit den Nachbarn und der erweiterten Familie. Zwischen diesen Häusern waren Grillplätze. Dort hat man sich zu Blockpartys getroffen. Man hat ein Schwein gegrillt, jeder hat Beilagen mitgebracht. Und die Kinder haben zusammen gespielt. Eine lebhafte Gemeinschaft.
Tupelo ist eine schmucke Kleinstadt. Dank Toyota. Der japanische Autokonzern betreibt vor den Toren der Stadt ein Werk. Zulieferer haben sich in der Gegend angesiedelt. Tupelos Main Street, die Hauptstraße, ist wie aus dem Bilderbuch. Ein schickes Hotel, gute Restaurants, ein paar Boutiquen. Sogar ein klassisches Bekleidungsgeschäft. Und ein Laden für Eisenwaren. Oder besser, der Laden für Eisenwaren. Die Tupelo Hardware Company.
Welcome. How you doing?
Auftritt Wayne Dennis. Weder gehört ihm der Eisenwarenladen, noch arbeitet er hier. Er wird immer dann gerufen, wenn Touristen in der Stadt sind, um ihnen zu erzählen, was es mit diesem Laden und Elvis auf sich hat. Wir schreiben das Jahr 1945. Anfang Januar, ein paar Tage bevor Elvis 12 wird. Seine Mutter will ihm ein Geburtstagsgeschenk kaufen.
Er kam rein. Da, wo das X ist, hat er gestanden.
Das X ist eine Markierung aus zwei schwarzen Klebestreifen auf dem Boden. Wie bei Sun Records, wo Elvis seine ersten Songs aufgenommen hat.
Elvis sieht sich um und entdeckt ein Gewehr an der Wand. Mama, das will ich haben. Gladys gefällt das nicht und sie sieht eine Gitarre in der Vitrine, an der wir gerade lehnen. Elvis lehnt sich auf.
No, I don't want this old stinky guitar.
Ich will diese stinkende Gitarre nicht. Wenn ich das Gewehr nicht kriege, will ich gar nichts. Der Angestellte gibt ihm die Gitarre, Elvis schlägt sie an. Spielen kann er sie noch nicht. Und, fragt seine Mutter, willst du sie? Ja, sie ist okay. Dieser Moment hat die Geschichte der populären Musik verändert. Und hier, an diesem Ort, ist es passiert.
And this is where it all started, and then, of course, the rest of it's all history.
Well, just because you think you've got something that no other girl has got.
Tom, wenn ich nur ein halber Elvis-Fan
oder nur ein Viertel Elvis-Fan, ein halber bist ja auch du, hast du gesagt, bin und in Memphis gelandet. Wohin sollte ich noch? Vielleicht mal ganz ohne Musik?
Auf jeden Fall ins Civil Rights Museum. Es wurde ums Lorraine Motel gebaut, auf dessen Balkon Martin Luther King, der Bürgerrechtler, ermordet wurde. Und es erzählt vom Kampf gegen die Rassentrennung in den Südstaaten, die ja damals in den 60er Jahren auch in Memphis noch geherrscht hatte. Dann ins Stax Museum. Das ist zwar auch Musik, aber nicht nur. Stax war eine Plattenfirma, spezialisiert auf Soulmusik. Das Besondere, bei Stax haben Schwarze und Weiße gemeinsam Musik gemacht. In der damals rassengetrennten Stadt Memphis. Und dann lohnt sich ein Ausflug ins Delta des Mississippi nach Clarksdale. Dort ist der Blues entstanden. Du merkst schon, wer in diesem Teil der USA unterwegs ist, der sollte schon Interesse für Musik mitbringen.
Das merke ich deutlich. Irgendwie geht es nicht ohne Musik. Und das ist ja wahrscheinlich auch gut und richtig so. Elvis Presley wäre in den kommenden Tagen 90 Jahre alt geworden. Und mit Tom Noga waren wir auf seinen Spuren, haben eine Menge in Memphis kennengelernt. Danke, Tom.
Dank dir, Udo. Auf bald.
Auf bald, Tom. Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Pia Jansen, Jürgen Kopp und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.